HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk. Schönen guten Abend.
Für den US-Präsidenten Donald Trump ist der Klimawandel eher eine Glaubensfrage.
Wir werden das Abkommen von Paris rückgängig machen. Und wir werden alle Zahlungen stoppen, mit denen wir Klimawandelprojekte der UNO unterstützen.
Es ist klar, dass die USA sich als eine Führungskraft im internationalen Klimaschutz verabschiedet haben.
Das Klima wird sich wenig ändern. Kälter, mal wärmer, wie immer in den letzten Millionen Jahren. Man nennt das Wetter.
Ob sie von innen versuchen, das zu unterhöhlen, was hier an Verhandlungen läuft, oder ob sie aussteigen und dann doch noch 4 Jahre drinbleiben müssen, hat wahrscheinlich faktisch gar nicht so eine große Bedeutung.
Climate change is not science, it's religion.
Die Frage, was passiert mit den USA, schwebt weiterhin im Raum, aber die Antworten eigentlich aller Beteiligten sind im Moment die, wir halten an dem Abkommen fest und ich habe den Eindruck, beirren hat sich von Donald Trump jetzt niemand lassen.
Trump und seine Haltung zum Klimaschutz. Heute Mittag sah es mal so aus, als ob sich der amerikanische Präsident entschieden habe, aus dem Klimaschutzabkommen von Paris auszusteigen. Dann hat er aber doch nur erneut getwittert, dass er sich bald entscheiden werde. Angeblich arbeiten seine Leute an einem Ausstiegsszenario. So wie es aussieht, scheint es nur eine Frage der Zeit zu sein, bis er verkündet, dass er aus dem Weltklimavertrag von Paris aussteigen möchte. Aus einem Abkommen, das als wegweisend gilt. Im Dezember 2015, da hatten sich 195 Länder erstmals auf ein weltweites Klimaschutzübereinkommen geeinigt. Sie wollen die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad begrenzen. Schon im Wahlkampf hatte Trump deutlich gemacht, dass ihm Arbeitsplätze weitaus wichtiger sind als Umweltstandards. Und den Klimawandel hält er eigentlich für eine Erfindung der Chinesen. Auf wichtige Ämter hat er Menschen gesetzt, die ebenfalls nichts davon halten, dem Klimawandel allzu viel Bedeutung beizumessen oder ihn ganz gleich leugnen. Sein Außenminister ist der Chef des Ölkonzerns ExxonMobil, die Umweltbehörde EPA leitet ein ausgewiesener Klimawandelskeptiker. Und den Klimaforschern, unter ihnen herrscht blankes Entsetzen über Trumps Aussichten. Obwohl die Folgen einer Abkehr vom Klimaschutz erst in 20 bis 30 Jahren massiv zu spüren wären. Und ein Austrittsbeschluss aus dem Pariser Abkommen würde erst im November 2020 rechtskräftig werden. Etwa zur selben Zeit, zu der in den USA dann wieder Präsidentschaftswahlen anstehen. Warum dann eigentlich die Aufregung? Warum nicht einfach ohne die USA? Das fragen wir heute in HR2 Kultur der Tag. Der Amerikaner und Paris, Klimaschutz in Zeiten von Trump. Was hat Donald Trump gegen den Klimaschutz? Was verspricht er sich davon, Umweltauflagen aufzuweichen? Welches Denken steckt dahinter? Und wie denkt die amerikanische Wirtschaft? Das fasst uns unsere Washington-Korrespondentin Sabrina Fritz zusammen.
Not with me, folks.
Mit mir nicht. Donald Trump hatte bereits im Wahlkampf angekündigt, er werde aus dem Klimaschutzabkommen aussteigen. Denn das würde dazu führen, dass US-Firmen schließen müssten.
That means factories and plants closing all over our country. Here we go again.
Und Amerikaner würden dann ihren Job verlieren. Nicht mit mir.
Not with me, folks.
Seine Argumentation, da die USA weniger CO2 in die Luft pusten dürfen, müssen die Firmen ihre Fabriken nachrüsten und da würden sie lieber dicht machen. Zweites Gegenargument, die USA würden Milliarden für den Klimaschutz ausgeben und Indien, China und Russland würden nichts tun.
Where the United States pays billions of dollars, while China, Russia and India have contributed and will contribute nothing.
China ist im vergangenen Jahr dem Pariser Klimaschutzabkommen nach langem Ringen beigetreten und hat jetzt die USA aufgefordert, doch drin zu bleiben. Offensichtlich vergebens. Die Logik von Donald Trump, Umweltschutz kostet Arbeitsplätze, zieht sich durch seine gesamte Wirtschaftspolitik. Doch Wirtschaftsexperten, Umweltschützer und Demokraten halten genau das Gegenteil für richtig. John Kirby, der ehemalige Sprecher im US-Außenministerium, erklärte zu den Trump-Anti-Klima-Plänen.
300 US companies have urged the president to stay inside the Paris Agreement. Look, in just the last 15
300 US-Unternehmen haben die Trump-Regierung gedrängt, das Abkommen nicht zu kündigen. Die Solarenergie hat sich versiebenfacht. 7-facht, Windenergie vervierfacht. 2,5 Millionen Arbeitsplätze sind in der erneuerbaren Energieindustrie geschaffen worden. Das ist die Zukunft. Die Entscheidung wird das Verhältnis zu Europa weiter belasten. Nach seinem Auftritt bei der NATO und seinem Tweet gegen Deutschland, hohes Handelsdefizit, niedriger NATO-Beitrag, sehr schlecht, musste sein Sprecher Jean Spicer versichern, das Verhältnis zwischen Trump und Merkel sei unglaublich. Auch der deutsche Botschafter in den USA, Peter Wittig, versucht eine Brücke über den Abgrund zu bauen. Auf die Frage, ob denn nicht ein Kleinkrieg zwischen Merkel und Trump geführt werde, sagt er: Oh nein, sie haben eine gute, produktive Beziehung.
Oh no, no. You know, Chancellor Merkel and the US President, they have a good and productive relationship.
Er räumt aber auch ein, dass es Meinungsverschiedenheiten über das Klimaschutzabkommen gebe. Das sei aber etwas, was gute Verbündete besprechen könnten.
Das Verhältnis zwischen Trump und Merkel also unglaublich, fragt sich nur, ob unglaublich gut oder unglaublich schlecht. Trump, der schwierige Gesprächspartner, der seinen Launen unterworfen ist und der sich nicht lange konzentrieren kann. Ein kompletter Gegensatz zur analytischen, beherrschten Angela Merkel. Die Naturwissenschaftlerin hat nach dem Zusammentreffen mit Trump beim G7-Gipfel in ungewöhnlich kühlen Worten klargemacht, dass Europa eigenständiger denken muss in Zukunft. Der Gegensatz zur Podiumsdiskussion mit Obama beim Kirchentag hätte größer nicht ausfallen können. Da war Gleichklang zu hören, zu sehen, zu spüren. Sorge um die Zukunft der Welt. Die transatlantischen Beziehungen stehen also vor besonderen Herausforderungen durch Trumps America First Politik und möglicherweise nun noch dazu durch die Abkehr vom Pariser Klimaschutzabkommen. Darüber spreche ich mit Krista Garrett. Er ist Professor für Amerikastudien an der Uni Leipzig. Schönen guten Abend, Herr Professor Garrett.
Schönen guten Abend, Frau Renk.
Trump war schon mal für ein Klimaschutzabkommen, da war er noch in der Wirtschaft tätig. Jetzt denkt er plötzlich, das Klima bräuchte keinen Schutz. Kann man denn sagen, was ihn zu der neuen Haltung gebracht hat?
Ja, er hat ein neues Amt inne. Kurzum, er ist in dieses Amt dadurch gekommen, um bestimmte Wähler in den USA anzusprechen, ganz besonders in Bundesstaaten, wo, wenn man so will, traditionelle Energiequellen noch eine große Rolle spielen, sei es Virginia, West Virginia, Montana, Colorado. Und eben diese Staaten wollen Kohlenabbau, Ölabbau fördern. Und das ist der springende Punkt, nämlich zurzeit. Also insgesamt, was Wirtschaft und Energie betrifft, ist den großen Teil der amerikanischen Wirtschaft schon auf Paris umgeschaltet, wenn man so will. Mhm. Sei es die Ölfirmen wie Exxon, sei es große Produzenten von Industrie, Auto und so weiter. Die haben schon Paris längst verinnerlicht, strategisch um sie umgeschaltet. Und in diese Spannung versucht jetzt der Präsident irgendwie Umweltpolitik zu gestalten.
Was würde denn der Ausstieg aus dem Pariser Abkommen für die transatlantischen Beziehungen bedeuten?
Oh, das wird einen großen Krach geben natürlich, genauso wie vor etwa 10 Jahren, als George W. Bush aus Kyoto ausgestiegen ist. Mhm. Unilateralismus, amerikanische Arroganz, amerikanische Ignoranz waren die Schlagzeilen zu jener Zeit. Die werden auch jetzt kommen von dieser Regierung. Ob er tatsächlich aufsteigt, müssen wir die Erklärung dazu genau lesen. Wir haben, wie Sie angesprochen haben, bei G7-Sitzungen in Sizilien auch große Differenzen gesehen, erlebt, Spannungen, wenn man so will. Aber die Erklärung aus G7, wenn man es tatsächlich liest von Beginn zum Ende, ist viel milder als die Schlagzeilen, die daraus gekommen sind. Mhm. Wir sehen da den Unterschied zwischen wirklich nachhaltiger Politik und natürlich Innenpolitik, sei es aus den USA oder sei es zum Teil auch aus Deutschland natürlich.
Das heißt, es könnte am Ende vielleicht doch nicht so heiß gegessen werden, wie es gekocht wird. Wie steht es denn in diesem Punkt mit dem Einfluss von Ivanka Trump? Sie hat sich ja für Klimaschutz ausgesprochen. Welchen Einfluss hat sie auf ihren Papa?
Ganz genau, und das spielt bei Donald Trump Familie spielt eine ganz wichtige Rolle. Sie hat eine ganz klaren Profil im Weißen Haus und dazu natürlich einen sehr wichtigen und mächtigen Mann aus der Wirtschaft. Sein Außenminister Rex Tillerson, ohne Wenn und Aber, hat auch öffentlich gesagt, während er in diesem Amt ist, dass er für Paris sei und dass Paris für Amerika wichtig sei. Man sieht da, dass der White House keine einzige Meinung hat, ist ganz im Gegenteil, ist tief gerissen, was das betrifft. Und ich vermute, dass wenn wir in der endgültigen Entscheidung aus wieder gespiegelt sehen.
Ist das denn auch ein Thema, das die Republikaner spalten könnte? Noch weiter spalten, muss man sagen?
Hat es schon, je nach wo man sich in den USA befindet. Noch einmal Schlüsselstaaten für die Republikaner ins Weiße Haus zu kommen, haben noch wichtige Komponente in der Landeswirtschaft, die mit traditionellen Energiequellen zu tun haben. Noch einmal, wie es Oklahoma oder Texas oder im Westen oder in der Appalachian-Region, wo Bergbau noch eine große Rolle spielt. Dagegen natürlich gibt es andere Staaten von Republikanern, wo die völlig auf nachhaltbare Energie umgeschalten sind. Kansas, Nebraska, Mitte Westen, wo viel Wind ist zum Beispiel, oder im Südwesten wie Arizona, wo viel Sonne ist, spielt Solarenergie eine maßgebliche Rolle. So in diesem Sinne ist die Partei tief gerissen, was das betrifft insgesamt. Auch übrigens Demokraten. Viele Demokraten sind für traditionelle Energie. Letztendlich war Obama starker Befürworter von Nuklearenergie. Das wird nicht so oft hervorgehoben. Aber war das so? Für Barack Obama ging es immer um den Mix samt Kohlebergbau, aber mit einer kleineren Rolle natürlich.
Sie haben es auch schon gesagt, die US-Wirtschaft ist eigentlich schon auf Linie mit dem Pariser Abkommen. Große Firmen wie Nestlé, Kellogg's, Unilever oder Nike bekennen sich zum Klimaschutz. Wie viel Druck kommt denn da aus der amerikanischen Wirtschaft?
Natürlich sehr viel, weil eins braucht die Wirtschaft und das ist Planbarkeit, Vorhersehbarkeit. Das sehen wir in der Steuerpolitik, das sehen wir in der Gesundheitspolitik der USA. Viele große Firmen, die weltweit tätig sind, plädieren sehr stark dafür, mit viel Nachdruck. Wir brauchen Planbarkeit, auch in der Umweltpolitik. Sonst können wir strategisch nicht planen und werden unsere Gewinnmargen verkleinert. Das ist eine Botschaft, die den Präsident sehr ernst nimmt. Wir sehen es bei diesen Sitzungen. Er hat viele Sitzungen mit Wirtschaftsführern schon gehalten und hört das auch. Und letztendlich seine mögliche Wiederwahl hängt von der Robustheit der Wirtschaft ab. Und wenn tatsächlich Aussteigen aus Paris die Wirtschaft insgesamt schwächelt. Es kann bestimmte Teile der Energiewirtschaft stärken, aber insgesamt die Wirtschaft, Bundeswirtschaft schwächelt, hat er ein Riesenproblem an Hals natürlich.
Es gab ja heute einige Verwirrungen. Hat er sich schon entschieden? Hat er sich noch nicht entschieden? Dann hat er getwittert, er hat sich noch nicht entschieden. Aber viele haben sowieso nicht damit gerechnet, dass er sich jetzt schon endgültig äußert zum Klimaschutzabkommen, sondern sich das für den G20-Gipfel sozusagen als Faustpfand noch zurückbehält. Was könnte er denn damit erreichen?
Das weiß ich nicht. Also letztendlich, ich sehe das so, dass der Paris-Akkord, jedes Land, sei es China, Indien, Russland, auch Deutschland, hat sehr genau kalkuliert, wie Paris möglicherweise innenpolitische Vorzüge, die hiesige Wirtschaft fördern kann. Also für China zum Beispiel, China will natürlich Weltbürger positiv darstellen. Aber umso wichtiger für China ist natürlich, die haben eine Umweltkatastrophe am Hals. Die Mittelschicht in China, also zwei wirklich Dinge gefährden die kommunistische Partei in China. Wirtschaftsmögliche Wirtschaftsschwäche und Umweltkatastrophe. China hat keine Wahl hier. Und die USA steht anders da. Und ist genauso mit Indien, haben massive Umweltprobleme. Mhm. Und Russland auch zum Teil, obwohl keine offene Gesellschaft zurzeit da wirklich zu Wort kommt. So von daher, jedes Land kalkuliert ganz genau, wie Paris wirtschaftliche Interessen vertreten, stärken könnte und was die Implikationen für Innenpolitik sind. Deutschland hat einen ganz starken Konsens für Umweltpolitik. Die USA ist dieser Konsens da, aber deutlich schwächer. Und da sieht man den Unterschied. So G20, ich weiß es nicht. Trump, genauso wie andere Staatsführer, werden zwei Botschaften in Hamburg abgeben. Einmal für die Innenpolitik und einmal für die Außenpolitik. Und wo Paris dazwischen schwebt, ist zurzeit unklar.
Das werden wir dann sehen. Und auf die Rolle Chinas und Indiens kommen wir noch später zu sprechen. Ganz herzlichen Dank, Christa Garrett, Professor für Amerikastudien an der Uni in Leipzig. Der Amerikaner und Paris. Klimaschutz in Zeiten von Trump. HR2 Kultur der Tag. Der Klimawandel. Wenn wir es nicht schaffen, ihn beherrschbar zu machen, ihn in Grenzen zu zwingen, dann könnte es auf der Erde sehr ungemütlich werden für einen Großteil der Menschen. Die Wüsten breiten sich schon jetzt bedenklich aus und deshalb haben wir Auszüge aus einem Roman ausgewählt, der in der Wüste Nordafrikas beginnt. Es ist der Roman Sand von Wolfgang Herrndorf.
Hotels neben der Scheune sah er eine kleine Baracke, auf dem Dach zum Trocknen aufgehängte Wäsche. Dahinter Wüste bis zum Horizont. Er lief eine Düne hinauf, kam ins Straucheln, warf sich über den Kamm, rutschte 15 Meter in die Tiefe, sprintete durch das Wellental und stampfte die nächste Lehseite hinauf. Im Leh waren die Dünen steil, man versank bis zu den Knien. Die Luftseite war flach und fest. Die umgekehrte Richtung wäre einfacher gewesen, aber sie wäre auch für seinen Verfolger einfacher gewesen. Er sah sich um. Niemand folgte ihm. Schon völlig außer Atem lief er langsamer. Schräg vor ihm tauchte in einiger Entfernung eine Reihe von Pfählen auf, vielleicht Telegrafenmasten, eine Straße. Er hielt darauf zu und hörte von irgendwoher ein Summen. Im ersten Moment war es wie das Summen in den eigenen Ohren, aber er gab sich keinen Illusionen hin. Es war das Geräusch eines sich nähernden Dieselmotors. Er rannte. 20 oder 30 Wellentäler entfernt spritzte der Jeep über eine Düne, hing mit allen Vieren einen Moment in der Luft und sackte mit heulendem Motor aus dem Bild. Geduckt bog er scharf nach links in ein sich dahinschlängelndes Wellental, nahm im Laufen einen faustgroßen Stein auf und ließ ihn wieder fallen. Was wollte er damit? Die Nachmittagssonne brannte in sein Gesicht. Er blieb stehen. Er keuchte.
Später mehr aus der Wüste. Schauen wir zunächst nach Berlin, wo wahrscheinlich viele morgens schauen, was Trump in der Nacht wohl wieder getwittert hat. Und wo viele im Dezember 2015 sehr erleichtert waren, als bei der großen UN-Klimakonferenz in Paris eine Einigung erzielt werden konnte. Da war Trump noch in weiter Ferne. Das Weltklima soll sich um maximal 2 Grad Celsius erwärmen gegenüber vorindustriellen Werten. Das war Konsens. Ein echter Durchbruch nach 10 Verhandlungen. Inzwischen macht sich aber Ernüchterung breit. Und das liegt an Donald Trump. Aus Washington war heute zu hören, die Vereinigten Staaten steigen aus. Später twitterte der Präsident dann, abwarten, Entscheidung erst in den nächsten Tagen. So oder so, in Berlin sorgt das Thema für Gesprächsstoff, nicht erst heute. Christoph Schelt aus unserem Hauptstadtstudio.
Ein Klimaschutzabkommen ohne die USA? Was die Bundeskanzlerin davon hielte, das hat sie in der Vergangenheit schon mehrfach deutlich gemacht. Zuletzt wieder vorgestern beim Rat für nachhaltige Entwicklung. Nach dem vor allem aus Klimasicht enttäuschend verlaufenden G7-Gipfel in Taormina scheint Merkel Trumps Entscheidung zu ahnen.
Aber wer sich heute nationale Scheuklappen aufsetzt und keinen Blick mehr für die Welt um sich herum hat, verläuft sich, davon bin ich überzeugt, letztlich ins Abseits.
Für die Bundeskanzlerin wäre ein Rückzug der Amerikaner ein herber Rückschlag. Nicht nur, weil dann einer der größten Emittenten von Treibhausgasen im Abkommen fehlen würde, sondern auch, weil das Thema Klima ein ganz besonderes für Angela Merkel ist. Es ist so etwas wie eines ihrer politischen Lebensthemen. Im letzten Kabinett Kohl ist sie ab 1994 Bundesumweltministerin, 1995 Gastgeberin der ersten UN-Klimakonferenz in Berlin. Bei den Verhandlungen zum Kyoto-Abkommen 2 Jahre später setzt sich Merkel für vergleichsweise hohe Ziele ein, den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren. Zu Beginn ihrer Kanzlerschaft erwirbt sie sich den Ruf als Klimakanzlerin, auch wenn sie zählbare Erfolge in vielen Bereichen schuldig bleibt. Und auch vorige Woche in Taormina auf Sizilien kämpft Merkel. Sie will ein Bekenntnis zum Klimaschutz in die Abschlusserklärung des G7-Gipfels bringen. Sie scheitert an Donald Trump, der sich da noch nicht festlegen will. Es ist vor allem dieser Punkt, der dazu führt, dass Taormina als gescheiterter G7-Gipfel in die Geschichte eingehen wird. Entsprechend groß Merkels Enttäuschung am Samstag.
Sehr schwierig, um nicht zu sagen sehr unzufriedenstellend, ist die gesamte Diskussion über das Thema Klima gewesen. Hier gibt es eine Situation, dass 6 oder wenn Sie die EU dazu nehmen, 7-1 stehen. Das heißt, es gibt keinerlei Anzeichen bis jetzt, ob die Vereinigten Staaten von Amerika im Pariser Abkommen verbleiben werden oder nicht.
Unzufriedenstellend. Übersetzt man den Merkel-Sprech in Trumps Twitter-Jargon, entspricht das in etwa einem totalen Desaster.
Dieses Klimaabkommen, dieses Pariser Abkommen ist ja nicht irgendein Abkommen, sondern es ist schon ein zentrales Abkommen zur wirklich Gestaltung der Globalisierung.
Ein Rückzug der Amerikaner aus dem Pariser Abkommen, er wäre für Merkel auch aus einem anderen Grund eine Katastrophe. In nur 5 Wochen findet der nächste internationale Gipfel statt, G20 in Hamburg. Dann ist Angela Merkel Gastgeberin. Hier will sie sich gerne wieder als die Klimakanzlerin präsentieren. Ohne die USA in dem historischen Abkommen bliebe Merkel dann wohl nur noch die Rolle, die Scherben zusammenzukehren. In Sizilien deutet sie das schon an.
Um dann jetzt auch die Vorbereitung zu G20 fortzuführen und natürlich an bestimmten Themen weiterarbeiten zu müssen oder den Dissens einfach zur Kenntnis nehmen zu müssen. Aber ich glaube, das Thema Pariser Abkommen ist so wichtig, dass man da auch keine Kompromisse machen kann.
Keine Kompromisse. So sieht das auch Annalena Baerbock, die klimapolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag. Ein Ausstieg der USA, aus ihrer Sicht eine Katastrophe. Im Interview mit dem HR sagt Baerbock:
Das ist ein internationaler Vertrag, der wird unilateral gebrochen. Aus meiner Sicht ist das Vertragsbruch, das geht gar nicht. Und vor allen Dingen geht es auch gar nicht, weil Trump in seinem Haushalt gerade die ganze Klimafinanzierung schon auf Null gesetzt hat. Das heißt, das hat wirklich massive Auswirkungen, gerade auch für die Länder, die am stärksten unter dem Klimawandel leiden.
Einzige Hoffnungsschimmer: Ein Klimaabkommen ohne die Vereinigten Staaten könnte andere ermutigen, mehr zu tun.
Aber das heißt nicht, dass der globale Klimaschutz zu Ende geht, sondern das heißt, dass die anderen Staaten weitergehen müssen. Und aus meiner Sicht wird sich das für die Amerikaner auch noch mit negativen Auswirkungen begleiten.
Cem Özdemir, der Spitzenkandidat der Grünen für die Bundestagswahl, dachte schon am Montag laut über Alternativen nach.
Wir müssen das uns Mögliche tun als Europäische Union mit anderen möglichen Partnern. Es ist ja bemerkenswert, dass die Chinesen Richtung Kohleausstieg langsam gehen. Das heißt, da gibt es neue Partner, die mit uns bereit sind, das Thema Klimawandel anzupacken. Offensichtlich verstehen immer mehr Länder, dass Klimawandel auch für unsere Wirtschaft ein riesiges Problem ist, für Arbeitsplätze ein riesiges Problem ist. Daraus ergeben sich Chancen.
Bestätigt ist der Rückzug der Amerikaner noch nicht. Er werde sich in den nächsten Tagen entscheiden, twittert Präsident Trump am Nachmittag. Ihre Meinung, was der Ausstieg bedeuten würde, haben sich die meisten in Berlin da längst gebildet.
Klimapolitik, eine Herzensangelegenheit der Kanzlerin. Dann schauen wir mal, wie es vor unserer eigenen Haustür ausschaut in Sachen Klimaschutz. Lutz Weißer ist Teamleiter internationale Klimapolitik bei German Watch. Herr Weißer, wie steht Deutschland eigentlich da? Erreichen wir unsere Klimaschutzziele?
Nein, das tun wir leider nicht. Also Deutschland ist nicht der Musterschüler beim Klimaschutz, als der wir uns eigentlich gerne selber sehen. Deutschland hat sich ja ein ziemlich ambitioniertes Ziel gesetzt für 2020, 40% Emissionsreduktion gegenüber 1990. Nach den vorliegenden Daten werden wir das nicht erreichen. Das liegt daran, dass wir immer noch sehr stark auf Kohle setzen zur Stromerzeugung. Und solange das nicht angegangen wird, steht der Musterschüler dann sozusagen ohne Hausaufgaben da auf internationaler Ebene.
Da müsste die Kanzlerin sich selbst ja das Urteil unzufriedenstellend geben. Warum sind wir nicht stärker engagiert? Wer steht denn auf der Bremse?
In Deutschland wie in allen anderen Ländern. Beim Klimaschutz geht es natürlich auch wirklich um ein großes Projekt, den vollständigen Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas, den Umstieg auf 100% erneuerbare Energien und einen viel effizienteren Umgang mit Energie. Das ist natürlich ein ziemlich tiefgreifender Wandel für die Wirtschaft. Und natürlich gibt es die Beharrungskräfte des Status quo. Das heißt, die Lobbyisten der fossilen Energieerzeugung, der Automobilbranche, die natürlich am liebsten ihre Geschäfte so weitermachen würden wie bisher. Das ist in Deutschland der Fall und in vielen anderen Ländern der Welt auch.
Könnte ein Ausstieg der USA denn dazu führen, dass wir und andere auch nachlässig werden, was den Klimaschutz betrifft? Oder gibt es da einen besonderen Motivationsschub für die Verbleibenden?
Ich habe nach meinen bisherigen Beobachtungen der Diskussionen dazu nicht das Gefühl, dass es zur Nachlässigkeit führen wird. Im Gegenteil, es gibt eher eine Reaktion, dass man sagt, jetzt erst recht. Die US-Wahl war während der letzten Klimakonferenz, des letzten großen UN-Klimagipfels in Marrakesch in Marokko letztes Jahr im November. Und da war die Reaktion von allen versammelten Staaten eben eher zu sagen, für uns gilt das Pariser Abkommen, es haben weitere Staaten ratifiziert, es gab eine Reihe von Pressekonferenzen, wo alle gesagt haben, wir bleiben dabei, und es hat eine Reihe von Staaten gegeben, die gesagt haben, wir machen jetzt sogar mehr. Wir werden schon 2018, nächstes Jahr, erhöhte Klimaziele vorlegen. Wir hatten fast 50 Entwicklungsländer, wirklich die ärmsten Länder und diejenigen, die auch am stärksten unter dem Klimawandel schon leiden, die gesagt haben, wir verpflichten uns zu 100% erneuerbaren Energien. Wir haben es gerade im Kreis der Industrieländer beim G7-Gipfel wieder gesehen. Die anderen 6 haben gesagt, mit uns nicht, dieses Abkommen ist uns so wichtig, da bleiben wir dabei. Das Thema Klima kriegt nochmal eine neue Relevanz, weil sich hier auch dieser Konflikt so deutlich zeigt zwischen einer US-Regierung, die sagt, uns ist globale Verantwortung und globale Solidarität egal, und Leuten, die das nicht so sehen, und Regierungen, die auch sagen, naja, also wir haben eine globale Verantwortung.
Und nun wird es einen Führungswechsel mutmaßlich geben bei der globalen Verantwortung. Europa will da eine Rolle spielen, China offenbar auch. Umweltministerin Barbara Hendricks hat gesagt, es könne nicht im Interesse Europas sein, die Führungsrolle in Sachen Klimaschutz allein China zu überlassen. Was wäre denn da das Problem?
Das Problem ist, dass China diese Führungsrolle nicht alleine ausführen kann. China sagt sehr deutlich, sie wollen Führung beim Klimaschutz übernehmen, bis auf die höchste Ebene. Staatschefs hat bei seiner letzten Rede in Davos beim Weltwirtschaftsforum da einen Schwerpunkt drauf gelegt, zu sagen, wir tragen globale Verantwortung, wir sind für die Umsetzung des Pariser Abkommens, wir werden mehr tun. Und das hört man sehr, sehr viel von den Chinesen. Aber es ist natürlich so, dass China das nicht alleine machen kann. Es braucht schon auch noch Partner auf Seiten der Industrieländer, also der Länder, die traditionell, also erstens haben wir natürlich pro Kopf immer noch deutlich mehr finanzielle Mittel hier zur Verfügung in Europa und sind historisch betrachtet auch die Hauptverursacher des Klimawandels. Und dass es diese Verantwortung der Industrieländer gibt, ist einfach ein Fakt. Und das wird auch von China natürlich weiterhin betont. Und deswegen braucht auch China weiterhin auch einen Partner auf der Industrieländerseite, um das gemeinsam voranzutreiben. Das könnte die EU sein, das möchte die EU jetzt gerne werden. Da sind wir aber wieder beim Thema vom Anfang. Das kann die EU natürlich nur sein, wenn sie ihre eigenen Hausaufgaben macht. Mhm. So funktioniert es dann. Und dann setzt die EU dann natürlich auch nochmal andere Akzente. Also ich habe
das
schon
ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, ja, dass China es alleine nicht machen kann, ist das eine. Wir wollen aber auch gar nicht, dass sie es alleine tun.
Beim Klimawandel gibt es ja verschiedene Arten, damit umzugehen. Ich habe schon gesagt, der Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas, der Einstieg in 100% Erneuerbare und Energieeffizienz ist ein tiefgreifender Umbau. So ein Umbau muss geplant werden und da muss man Prioritäten setzen und entscheiden, wie man es machen will, und zwar unter Beteiligung derjenigen, die davon betroffen sind. Und solche demokratischen Prozesse und solche Beteiligungsprozesse, das ist nun nicht so für China steht. Und das ist etwas, was natürlich die EU, die Frage, wie macht man Klimaschutz, da einbringen kann. Und wir haben dann noch den Punkt der Solidarität mit den ärmsten Ländern, der Unterstützung für Länder zum Beispiel in Afrika oder kleine Inselstaaten. Auch da hat natürlich die EU als eine Gruppe noch reicherer Länder auch noch mal mehr Verantwortung als China.
Die EU mit großer Verantwortung und auch noch mit einigen Hausaufgaben, die noch zu machen sind. Vielen Dank, Lutz Weißer, Teamleiter Internationale Klimapolitik bei German Watch. Und weiter geht's mit dem Wüstenfeeling in HR2 Kultur der Tag. In Nordafrika, im Roman Sand von Wolfgang Herrndorf, ist man erschüttert vom Amoklauf eines jungen Arabers. Bei der Verfolgung des Täters gerät der Ermittler selbst in Gefahr. Und das in einer Landschaft, die unwirtlicher kaum sein könnte.
In seinen eigenen Fußstapfen ging er 10 Schritte zurück und drehte sich um. Albern. Der Unterschied war sofort zu erkennen. Das Motorengeräusch schwoll im Rhythmus der Wellentäler an und ab. In nun kopfloser Panik stürzte er eine Düne hinauf und auf der gleichen Seite wieder hinunter und betrachtete das Ergebnis. Dann rannte er kreuz und quer durch das ganze Tal und ein kleines angrenzendes Tal, bis sie nach allen Seiten hin bedeckt waren mit Spuren. 2 flache Felsscheiben steckten wie in einem Toaster senkrecht nebeneinander im Sand. In ihrem Windschatten hatte sich eine tiefe Rinne gebildet. Er warf seinen Körper dort hinein, den Kopf zwischen den Felsen und schaufelte Sand über Beine und Rumpf. Die Arme scheuerte er seitlich in den Boden. Es war nicht schwierig. Von den Schrägen rutschten kleine Lawinen auf ihn herab. Zuletzt rotierte er den Kopf zwischen den Felsscheiben hin und her. Von oben fiel Sand über sein Gesicht und rieselte ihm in die Ohren. Das Geräusch des Dieselmotors verstummte. Er hörte nur noch sein eigenes Keuchen. Er hielt den Atem an und blinzelte. Von seinem Rumpf schien nichts mehr frei zu liegen. Über den Sand auf seinem Körper hinweg sah er das Wellental, die Flanke der gegenüberliegenden Düne und verräterische Spuren überall ringsum. Er holte tief Luft, schloss die Augen und rotierte den Kopf noch einmal hin und her. Eine weitere Ladung Sand rutschte von oben über seine Stirn bis zum Jochbein und stäubte als feiner Puderzucker über Augenlider, Wangen und in die Mundwinkel.
Klimaschutz in Zeiten von Donald Trump, HR2 Kultur der Tag. Wir haben es schon gehört, Trump ist nicht Amerika. Selbst innerhalb der Regierung ist man durchaus gespalten über den richtigen Weg in Sachen Klimawandel. In den USA gibt es teilweise sehr strenge Umweltauflagen und die erneuerbaren Energien spielen bereits eine große Rolle. Vor allem in Kalifornien ist man Vorreiter beim Klimaschutz und man will das dort auch gerne bleiben. Man hat langjährige Erfahrung mit dem Sonderweg.
Smog ist in Los Angeles Alltag. Eine braune Abgasschicht schiebt sich gerade im Sommer drückend über die nach Einwohnern zweitgrößte Stadt der USA. L.A. ist ganz aufs Auto ausgelegt. Stau und Luftverschmutzung plagen die Angelinos schon seit Jahrzehnten. Deshalb hat Kalifornien in den 60er Jahren die weltweit ersten Abgasgrenzwerte eingeführt. Sie waren Vorbild nicht nur für das, was später an Umweltgesetzen in Washington verabschiedet wurde, sondern auch für Deutschland. Diese Vorreiterrolle Kaliforniens innerhalb der USA ist übrigens auch der Grund dafür, dass VW sich mit seiner Abgasmanipulation vor einem Gericht in San Francisco verantworten muss. Kleinere Bundesstaaten übernehmen später die Gesetze und Grenzwerte, die Kalifornien erlässt. Das erklärt, warum der kalifornische Gouverneur Jerry Brown im Dezember, kurz nach der Wahl Donald Trumps, bei einer Konferenz amerikanischer Umweltforscher mit großem Selbstvertrauen auftrat.
We know what's happening in the world. Climate is changing.
Wir wissen, was auf der Welt passiert. Das Klima ändert sich, die Temperaturen steigen, egal was die Klimaleugner sagen. Der Säurepegel der Ozeane nimmt zu, Lebensräume der Tiere sind unter Stress. Die Welt steht vor einer riesigen Gefahr. Wie sein republikanischer Vorgänger Schwarzenegger setzt auch der Demokrat Brown voll auf Umwelt- und Klimaschutz. Er kann es sich leisten, denn zum einen ist Kalifornien innerhalb der USA ein wichtiger Absatzmarkt. Der bevölkerungsreichste Bundesstaat hat 39 Millionen Einwohner und für sich genommen ein Bruttoinlandsprodukt, das höher ist als das von Großbritannien oder Frankreich. Kein Autohersteller könnte es sich leisten, die Standards nicht einzuhalten, die Kalifornien zum Beispiel für Abgaswerte setzt. Daneben hat Kalifornien aber auch gezeigt, dass mit Umweltschutz Geld zu machen ist. In den USA, wo andere Regionen noch von Kohleabbau und Ölförderung leben, ist das durchaus nicht so vertraut wie vielleicht in Deutschland. Es gibt kalifornische Vorzeigefirmen wie den Elektroautobauer Tesla, der auch Solarzellen produziert und seine Autos langfristig ganz ohne fossile Energie betreiben will. In Kalifornien steht auch das weltgrößte Windkraftwerk und erzeugt das anderthalbfache des täglichen Strombedarfs von San Francisco. Doch es ist noch Luft nach oben. Kalifornien will bis 2030 die Hälfte seines Stroms aus erneuerbaren Energien beziehen. Deutschland ist jetzt schon weiter und hat Anfang Mai zumindest kurzfristig die Zweidrittelmarke erreicht. Auf das wirtschaftliche Potenzial des Klimaschutzes weist auch David Hochschild immer wieder hin. Er ist Beauftragter Kaliforniens für das Thema erneuerbare Energien. Wir haben in Kalifornien allein in der Solarindustrie mehr als 100.000 Arbeitsplätze. 175.000 Autos in Kalifornien fahren elektrisch. Und wir bauen gerade die Strecke für einen Hochgeschwindigkeitszug, der elektrisch fährt und seine Energie zu 100% aus erneuerbaren Quellen beziehen wird. Aber gerade bei einem 65 Milliarden Dollar Projekt wie dem Hochgeschwindigkeitszug zwischen LA und San Francisco greift Kalifornien natürlich auch auf Bundesmittel zurück. Und auf die ist nun kein Verlass mehr. Die Trump-Regierung hat gerade eine geplante Finanzierungstranche von 650 Millionen Dollar für die Strecke nicht ausgezahlt. Außerdem lässt der Präsident prüfen, ob er Kalifornien das Recht entziehen kann, eigene Umweltgrenzwerte festzusetzen. Kaliforniens Gouverneur Jerry Brown lässt sich nicht beirren. Wir haben die Umweltgesetze, die Mittel, sie durchzusetzen und den politischen Willen, sagt er. Wir gehen mit gutem Beispiel voran. Egal, was Washington zu tun glaubt, Kalifornien ist die Zukunft.
We have the laws, we have the tools of enforcement, and we have the political will. We'll set the example, and whatever Washington thinks they're doing, California is the future.
Unser Korrespondent Wolfgang Stuflesser aus dem immer noch oft smogbelasteten Los Angeles, wo aber hohe Umweltauflagen gelten. Kalifornien ist die Zukunft. Damit, mit dieser Aussage, könnte sich sicher auch Professor Wolfgang Lucht anfreunden, der Leiter des Forschungsbereichs Erdsystemanalyse beim Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Schönen guten Abend, Herr Professor Lucht.
Schönen guten Abend.
Widerstand gegen Trumps Klimapolitik also in Kalifornien und nicht nur da. Die USA sind ja eigentlich eine Wissenschaftsnation. Welche Folgen von Trumps Politik auf die Wissenschaft zeichnen sich bisher ab? Was bekommen Sie damit von Ihren Kollegen?
Ja, die Befürchtung ist einfach, dass die Finanzierung dieser sehr wichtigen Wissenschaft unterminiert wird und abnehmen wird. Und es gibt Sorgen darüber, ob die Verfügbarkeit von Datensätzen zum Beispiel so großzügig weitergehen wird, wie das bisher der Fall war. Und all das würde natürlich nicht einer weiteren Erforschung dieses extrem wichtigen Themas unserer Zeit dienen. Da gibt es große Bedenken, dass hier einfach überall Schwierigkeiten eingebaut werden. Und das ist für Wissenschaft natürlich genau das, was man nicht braucht.
Wir sprechen ja immer vom 2-Grad-Ziel, also dass die Weltgemeinschaft versuchen muss, die Erderwärmung auf unter 2 Grad zu begrenzen bis zum Ende des Jahrhunderts im Vergleich zur vorindustriellen Zeit. Sonst gäbe es unumkehrbare Umweltveränderungen. Inzwischen geht man sogar davon aus, dass 1,5 Grad das angestrebte Ziel sein sollten. Welche Klimaveränderungen haben wir denn bereits?
Also in vielen Bereichen der Erde lässt sich schon feststellen, dass der Klimawandel in Gang gekommen ist. Ich war zum Beispiel Anfang des Jahres in einer Radiosendung in Alaska, wo Hörer anrufen konnten. Und die berichteten aus ihrem direkten Umfeld, dass zum Beispiel Fischarten in bestimmten Gegenden aufgetreten sind, die um diese Jahreszeit, die sie sagten, da eigentlich gar nicht sein sollten. Das waren Berichte direkt bei ihnen vor der Haustür, weil in einer Gegend wie Alaska die Erwärmung schon sehr viel stärker ist, als das zum Beispiel bei uns in Deutschland der Fall ist. Aber in jedem Fall stehen wir erst am Anfang dieser Entwicklung. Es ist schon nachweisbar in den Daten und man sieht auch schon einzelne Auswirkungen. Aber die Kurven werden sich stark beschleunigen und in nur 20, 30 Jahren beginnen sehr steil nach oben zu zeigen. Und das ist eine Entwicklung, die wir so noch nie hatten in der Geschichte der menschlichen Zivilisation. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Wissenschaft haben, die da ein bisschen in die Zukunft schauen kann und uns davor warnt, damit wir nachher nicht überrascht sind, wenn es plötzlich passiert.
Wenn das 2-Grad-Ziel nicht erreicht wird, sondern sich die Erde sozusagen, nehmen wir mal an, um 5 Grad erwärmt, wie sähe das dann aus? Was sagen Ihre Berechnungen?
Ja, die Erde würde komplett anders aussehen als die Erde, die wir heute kennen. Viele Menschen wissen nicht, dass während der Eiszeiten die Temperatur nur etwa 5 Grad kälter war als heute. Aber in Berlin, von wo ich im Moment spreche, war die Gegend mit Kilometer Eis bedeckt. Und 5 Grad wärmer würde uns einfach in eine geologische Epoche bringen, die seit Entstehen der Menschen auf diesem Planeten in den letzten 2,5 Millionen Jahren noch nie so da gewesen ist. Die größte Gefahr sind Veränderungen der Zirkulation in Atmosphäre und Ozean, dass sich die Energieverteilung auf dem Planeten ganz anders entwickelt als heute und das führt dazu, dass ganze Wettersysteme sich anders verhalten. Der Energietransport in den Ozeanströmungen spielt eine große Rolle. Der Ozean würde sich aufheizen und sehr viel Energie enthalten, die er dann auch nach und nach in die Atmosphäre überträgt. Und vor allem die Ökosysteme, einschließlich der Landwirtschaft, würden sehr stark davon betroffen sein. Denn 5 Grad ist ja ein globales Mittel. Das Land über Land würde sich noch stärker erwärmen. Und vor allem würden die Kurven ja wahrscheinlich nicht 2100 plötzlich aufhören zu steigen. Bis 2200 könnte die Temperatur, wenn nichts getan wird, 7 bis 8 Grad weiter steigen. Und man kann sich vorstellen, ein warmer Sommer mit 38 Grad, wenn da noch 7, 8 Grad draufkommen, dann kommt man in die Grenze dessen, was eine Zivilisation aushalten kann mit großer Sicherheit.
Also muss man jetzt was tun, damit das gar nicht erst eintritt. Der Mensch neigt ja dazu, unvernünftig zu handeln und eher kurzfristig zu denken. Beim Klimaschutz funktioniert das nur langfristig. Setzen Sie als Wissenschaftler auch auf die Wirtschaft als treibende Kraft für große Veränderungen weg von den fossilen Energieträgern?
Ja, 2 Dinge. Also zum einen stehen wir tatsächlich vor zivilisatorischen Herausforderungen, die wir so noch nicht hatten. Und gerade deswegen ist Wissenschaft so wichtig, weil sie uns ja gerade hilft, dort einen klaren Kurs einzuschlagen. Das ist ja gerade der Wert der Wissenschaft. Und so wie die jetzige amerikanische Regierung das einfach so abzutun und so zu tun, als ob das eine Frage der politischen Einstellung sei, das ist einfach das Gegenteil von aufgeklärtem und gut informiertem und verantwortungsvollem Regierungshandeln. Was die Wirtschaft betrifft, muss man sagen, das 20. Jahrhundert war sehr erfolgreich für den entwickelten Teil der Welt durch die Entwicklung der Technologie. Nun sehen wir einige der Folgen davon, die sehr grundsätzlich sind. Und die Frage ist, wo kommt eigentlich die Dynamik her für das 21. Jahrhundert? Sicherlich nicht, indem wir unseren eigenen Garten und unser weiteres Hinterland weiter einfach verschmutzen und unseren Müll dort reinschmeißen, auch nicht in die Atmosphäre, sondern die Dynamik kommt davon, dass dieses System jetzt erneut komplett ausgetauscht wird und erneuert wird mit Zukunftstechnologie, dass wir wieder eine weitere Fortentwicklung unserer Gesellschaftssysteme bekommen und daraus die wirtschaftliche Kraft und Wege in die Zukunft entwickeln. Und da entsteht die Innovation, da entsteht die Dynamik her, nicht indem man einfach sich an dem Alten festklammert, denn die Geschichte bleibt nicht stehen. Und das empfindet die Wirtschaft, große Teile sehen das auch, dass hier die großen Märkte der Zukunft sind und dass damit viele Vorteile verbunden sind, auch für Gesundheit, für gutes Leben. Und deswegen ist das die große Hoffnung, dass insgesamt diese umweltschonende Zukunft einfach attraktiver sein wird als die umweltzerstörerische, die ohnehin nicht nachhaltig aufrechtzuerhalten ist.
Wäre das 2-Grad-Ziel theoretisch auch ohne die USA erreichbar?
Naja, jeder Beitrag hilft. Jede Tonne CO2, die nicht emittiert wird, verhindert ein bisschen vom Klimawandel. Und wenn der Rest der Welt, zum Beispiel vor allem Europa und China, diesen Weg in eine neue technologische Zukunft gehen, dann wird die USA früher merken, dass sie da abgehängt worden sind und ganz schnell aufholen. Also das wird nicht passieren, dass der Rest der Welt sich umstellt, die USA auf dem fossilen Pfad weiter bleibt. Da wird es auch in den USA dann die Widerstände groß genug sein. Das Problem ist, dass die Zeit bis dahin, bis dieser Groschen dann jetzt auch in den USA nochmal anders fällt, nicht nur in Kalifornien und in anderen großen Städten, dass diese Zeit einfach unwiederbringlich dann zu einer weiteren Schädigung des Erdsystems beiträgt. Und deswegen ist es sehr problematisch, Zeit zu verlieren.
Keine Zeit zu verlieren beim Klimawandel. Ganz herzlichen Dank, Professor Lucht, HR2 Kultur der Tag. Was macht unser einsamer Ermittler in der Wüste Nordafrikas im Roman Sand von Wolfgang Herrndorf?
Ein Nachbild der eben gesehenen Düne unter der hellen Sonne erschien auf der Innenseite seiner Lider. Die Düne hell und vom Wind mit einem Riffelmuster überzogen, das an die Windungen eines riesigen Gehirns erinnerte. Die Sonne ein schwarzer Kringel mit einem hellen Loch in der Mitte. Vielleicht das Letzte, was er in seinem Leben sah. Das Herz schlug wild. Vor seinem inneren Auge sah er den Sand über seiner linken Brust verräterisch wie auf einer Trommel hüpfen. 100 Schläge, eine Minute, ungefähr. Nach 150 Schlägen meinte er, ein gedämpftes Quieken zu hören, er war sich aber nicht sicher. Der Sand in den Ohren juckte entsetzlich. Er zählte weiter, um die Zeit zu messen, um sich zu beruhigen und sich zu konzentrieren. Er stülpte die Unterlippe aus, pustete sich übers Gesicht und versuchte zu blinzeln. Der schmale Bildausschnitt zwischen den Felsen zeigte das Wellental von Autospuren zerwühlt und die gegenüberliegende Düne unter dem abendlich gewordenen glasblauen Himmel. Auf dem Kamm der Düne stand etwas und starrte ihn mit zwei kleinen Knopfaugen an. Durchdringend, unbewegt, auf alberne Weise interessiert. Ein kurzbeiniges, pelziges Tier, nicht größer als ein Pfennig. Es hatte gelbrötliches Fell. Zwei Schneidezähne hingen über den kleinen Unterkiefer. Das Tier schaute sich um, quiekte noch einmal und trabte davon.
Die Wüste kann bedrohlich sein. Der Amerikaner und Paris, Klimaschutz in Zeiten von Trump. Der CO2-Ausstoß, der maßgeblich für den Klimawandel verantwortlich gemacht wird, der kennt keine Grenzen. Die Verschmutzung der Luft und ihre Folgen bleiben nicht auf das Verursacherland beschränkt. Der Klimawandel lässt sich nur gemeinsam eindämmen. Deshalb ist eine klimaverträgliche Weltwirtschaft eine Aufgabe für alle Nationen. Und deshalb ist auch der UN-Chef nicht um scharfe Worte verlegen, wenn es um den möglichen Abschied der USA aus dem Klimaschutz Abkommen von Paris geht.
Allow me to be blunt. The world is in a mess.
Die Welt, ein Scherbenhaufen. Wenn der Chef der Vereinten Nationen seine Grundsatzrede zum Thema Klimawandel so einleitet, sollte die Welt aufhorchen. Antonio Guterres, der UN-Generalsekretär, steht im Hörsaal der New York University. Er redet zu Studenten, aber meint vor allem einen, der nicht im Saal ist, den amerikanischen Präsidenten Trump, der noch immer androht, das Pariser Klimaabkommen aufzukündigen. Wenn eine Regierung den Sinn dieses Abkommens bezweifelt, dann müssen andere umso mehr Kurs halten. Nur Tage, nachdem Donald Trump auf dem G7-Gipfel öffentlich erneut Zweifel am Klimawandel und dem Klimaabkommen äußerte, wird der UN-Generalsekretär ungewöhnlich deutlich. Den Namen Trump erwähnt er nicht einmal, aber alle im Saal verstehen den Adressaten der Brandrede von Guterres in Sachen Klimawandel.
Climate change is undeniable. The science is beyond doubt. The world's top scientists have been shouting it from the rooftops.
Klimawandel, unleugbar. Die Wissenschaft sei sich einig, die Wissenschaftler würden das seit Jahren predigen. Dass US-Präsident Trump anderer Meinung scheint, den Klimawandel und vor allem die Rolle der Menschheit dabei bezweifelt, Guterres streckt die Hand aus. Die Tür meines Büros steht immer offen, auch für jene, die anderer Meinung sind. Die Klimadebatte, sie sollte kein Schreiduell werden. Guterres Brandrede, gespickt mit Beispielen für den amerikanischen Präsidenten und Klimawandelzweifler. Der Glacier National Park, ein amerikanischer Nationalpark mit einst 150 Gletschern. Heute, sagt Guterres, gebe es noch 26. Ich hoffe, Sie müssen den Park nicht irgendwann in No Glacier National Park umbenennen.
I hope you will never have to rename it the No Glacier National Park.
Die Studenten lachen, aber Guterres ist noch lange nicht fertig. Der Nachhaltigkeitszug habe den Bahnhof verlassen. Entweder ihr steigt ein oder ihr bleibt zurück, ruft er auch Richtung Washington.
And the message is simple. The sustainability train has left the station. Get on board or get left behind.
Aber was, fragt ein Student später, wenn Präsident Trump dennoch das Pariser Klimaabkommen aufkündigen sollte? Guterres holt tief Luft.
Now, you know, it's very simple.
Ganz einfach, wenn du mit einer Person nicht übereinstimmst, versuchst du sie zu überzeugen. Das gelte auch für Regierungen beim Thema Klimaabkommen. Sollte Trump dennoch aussteigen aus dem Nachhaltigkeitszug, dann, so Guterres, würden andere große Mächte die Führungsrolle übernehmen. Das Vakuum wird gefüllt werden, sagt der UN-Generalsekretär und verweist auf die US-Industrie und die Bundesstaaten, die auf Klimaschutz setzen.
Brandrede für die Bedeutung des Klimaschutzabkommens von Paris. Aus New York, Georg Schwarte. 2015 in Paris. Da war Barack Obama US-Präsident und es ging auf der 21. Weltklimakonferenz darum, Klimaschutzmaßnahmen zu beschließen, die das Kyoto-Protokoll ablösen. Denn das läuft ja 2020 schon aus. Am Ende gab es dann auf dieser Konferenz einen Durchbruch und vor allem danach noch in den Ländern mit besonders hohen Emissionen. Denn in über 55 Ländern mussten die Parlamente den ausgehandelten Weltklimavertrag ratifizieren. Und das war tatsächlich Ende 2016 dann geschafft. Und das Beste daran, diesmal waren im Gegensatz zum Kyoto-Protokoll die Klimaschwergewichte USA, China, Brasilien und Indien mit dabei. Aber jetzt unter Donald Trump werden die USA höchstwahrscheinlich aussteigen aus diesem Klimaschutzprogramm. Werner Eckert aus der SWR-Umweltredaktion ist schon seit 1979 auf den Klimagipfeln dieser Welt und berichtet uns von dort. Schönen guten Abend, Herr Eckert.
Hallo, guten Abend.
Wir haben gehört, die US-Delegation war auf dem letzten Vorbereitungstreffen für die Klimakonferenz im November in Bonn quasi stumm, weil noch nicht klar war, in welche Richtung die US-Regierung schreiten will. Wie engagiert waren die USA denn 2015 in Paris?
Na, da waren sie eindeutig die Führungsnation. Barack Obama, Außenminister Kerry, der ein begeisterter Klimaschützer ist, wenn man so will, die haben den Laden da richtig aufgemischt. Die waren die, die den Deal gemacht haben. Insofern hat sich die Haltung der Amerikaner gegenüber den Regierungen vorher drastisch verändert gehabt unter Obama und sie tut es nun wieder.
Wie schnell würde das eigentlich gehen, wenn die USA aussteigen wollten aus diesem Pariser Abkommen?
Nun, wer keine Skrupel hat, der hat viele Optionen. Präsident Trump kann, weil ihm das Thema ja offensichtlich egal ist, eine ganze Menge Dinge tun. Er kann aussteigen aus dem Paris-Abkommen. Das würde am längsten dauern. Dazu braucht er faktisch 4 Jahre. Das würde bedeuten, dann ist möglicherweise schon ein anderer Präsident gewählt in den USA, bis das zum Tragen kommt. Er kann drinbleiben und versuchen, Sonderkonditionen für die Amerikaner rauszuhandeln. Und er kann den ganzen Kram hinschmeißen und sagen, Klimaschutz interessiert mich überhaupt nicht mehr, die Welt ist mir sowieso egal, ich kündige die Klimarahmenkonvention. Das kann er schon mit Wirkung zum nächsten Jahr.
Wie ist das eigentlich mit der Verbindlichkeit von solchen Klimaschutzzielen? Ist das alles mehr oder weniger Goodwill oder tatsächlich auch mit Sanktionen verbunden?
Also, das ist ein völkerrechtlicher Vertrag. Aber Völkerrecht basiert auf dem Grundsatz Pacta sunt servanda, also auf dem Grundsatz, dass man sich an Verträge einfach hält. Und ein solcher Grundsatz scheint einem Präsidenten Trump nicht viel wert. Er sagt, ich kann aussteigen und weil ich es kann, kann ich es auch machen. Ich bin mächtig genug. Das stimmt. Wer will denn die Amerikaner sanktionieren und wie, wenn sie gegen Völkerrecht verstoßen? Man kann sie pieksen, man kann ihnen diplomatisch Probleme machen. Das würde die Haltung der Amerikaner bei anderen Verhandlungen, sowohl innerhalb der NATO, zum Beispiel der WTO, also der Handelsplattform oder auch in Verhandlungen mit den Europäern über ein Freihandelsabkommen sicherlich schwächer machen. Aber das ist Trump, der auf die Innenpolitik guckt, ja offensichtlich nicht so wichtig.
Mit der US-Haltung, zumindest der von Trump, wäre es da tatsächlich besser, wenn die USA ganz aussteigen würden aus diesem Programm?
Da gibt es einen Streit auch innerhalb der anderen Staaten und der Klimaschutzverbände. Die einen sagen, ist besser, er geht. Vorausgesetzt, der Rest der Welt solidarisiert sich dann. Wir haben das eben gerade gehört. Alle tun sich zusammen. So ein Szenario ist ja denkbar. Dann braucht man die Amerikaner nicht wirklich am Ende des Tages. Könnte sie kaltstellen im wahren Sinne des Wortes. Andere sagen, Das ist vielleicht nur Pfeifen im Walde. Was passiert denn tatsächlich, wenn die Amerikaner rausgehen? Folgen die Saudis? Folgen die Russen? Was ist mit den Indern? Dann haben wir schnell einen Erdrutsch und das ganze Klimaabkommen geht den Bach runter. Die wünschen sich eher, dass man Zugeständnisse macht an die Amerikaner und sagt, wenn ihr dabei bleibt, verhandeln wir über nicht essentielle Dinge, also Überstundung eurer Klimaschutzverpflichtung oder dergleichen, gerne mit euch. Ich glaube nicht, dass das Trump genug sein wird.
Dass China eine Führungsrolle übernehmen möchte, haben wir schon gehört. Wie sieht es denn mit Indien aus? Indien hat ja gerade ein großes Investitionsprogramm mit deutscher Hilfe angesetzt, im Bereich Solartechnik zum Beispiel.
Die Inder haben ein Interesse daran, wie alle Schwellenländer, weil sie sehen, dass das die Zukunft ist, die Erneuerbaren, dass das viel besser ist, auch für die Umwelt unmittelbar, nicht nur fürs Klima, wenn sie in Erneuerbare und eben nicht in Kohle und Öl gehen. Aber die Inder sind ein sehr schwieriger Partner bisher bei den Klimaverhandlungen immer gewesen. Und während bei den Chinesen so einigermaßen sicher ist, dass die zu einem Klimaabkommen stehen würden, würde ich bei den Indern so sicher da nicht sein. Wenn ein Erdrutsch erfolgt, sind sie wahrscheinlich auch dabei.
Wenn Trump sich also entscheiden wird, sagen wir es mal so, wenn er sich entscheiden wird, auszusteigen, wäre das vielleicht auch ein Motor für Neues, für neue Allianzen?
Es könnte im Idealfall ein Motor neuer Allianzen sein. Auch darüber ist ja geredet worden. Man könnte zum Beispiel sich vorstellen, dass die Chinesen auf einem moralisch positiv besetzten Gebiet, auf einem Gebiet, auf dem sie auch wirtschaftlich ein Wachstum sehen, erneuerbare Klimaschutz, dass sie da eine internationale Führungsrolle übernehmen. Dazu müssten sie auch Geld in die Hand nehmen. Es ist ja enorm wichtig, diese Klimafinanzierung. Da fehlen die Amerikaner blutig und das ist der dickste Trumpf von Herrn Trump. Wenn die Chinesen da in die Bresche springen und sagen, wir investieren in Afrika, in Südostasien, in Klimaschutz, dann wäre das eine Mordshilfe. Wenn die EU dann sagt, wir nehmen Klimaschutz auch wieder ernst, Deutschland, das seine Klimaziele ja nicht erfüllt, würde zum Beispiel einen definierten Kohleausstieg vorlegen und damit wieder Credibility, also Glaubwürdigkeit, zurückgewinnen. Und dann hätte man eine Allianz, um der sich eine Welt ohne die USA scharen könnten. Und zumindest für die nächsten 4 Jahre wäre das auch kein Problem für den Klimaschutz, wenn das so laufen würde. Aber wie gesagt, das weiß niemand.
Auf jeden Fall scheint die Weltgemeinschaft doch bereit zu sein, einiges zu tun für den Klimaschutz. Vielen Dank, Werner Eckert. Es gibt noch viel zu tun in Sachen Klima, aber offensichtlich ist die Weltgemeinschaft durchaus bereit. Das haben wir gehört. Der Amerikaner und Paris, Klimaschutz in Zeiten von Trump. Sie können die Sendung wie immer als Podcast nachhören. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend.